Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
In den nächsten 25 Minuten wollen wir klären, wovon Motorenforscher wie zum Beispiel Lino Guzzella träumen und wann wir Normalsterblichen etwas von diesen Träumen haben. Lino Guzzella, apropos Träume, Sie und Ihr Labor stellten vor 5 Jahren etwa den Weltrekord in Treibstoffeffizienz auf. Mit dem Äquivalent von 1 Liter Benzin fuhr Ihr Gefährt über 5000 Kilometer weit. Wie haben Sie das geschafft?
Indem man die Gesetze der Physik ausreizt, indem man das Fahrzeug 40 Kilogramm Masse nur hat, indem man das Fahrzeug aerodynamisch optimiert, dass es weniger Luftwiderstand als ein Flugzeugflügel hat, indem das Fahrzeug Reifen hat, die weniger Reibung produzieren als ein Rennvelo, und indem man nur Menschen reingepackt hat, die 45 Kilogramm Masse hatten. Das waren, mussten Studenten sein, in dem Fall war es eine Studentin, und die waren nicht sehr groß. Also wir haben wirklich das ausgereizt bis ans Maximum. Und dann erreicht man diese Grenzen.
David Gugeli, was können wir aus dieser Versuchsanlage lernen?
Ja, eben, es ist eine Versuchsanlage. Und da kann man sehen, wie man die Parameter verschieben kann. Wo ist noch etwas Luft drin oder zu viel Energie? Und dann kann man diese Parameter aufeinander abstimmen. Das ist ein Extremfall der Abstimmung.
Was haben Sie aus dieser Versuchsanlage gelernt, Lino Guzzella?
Wir haben es primär nicht ums Lernen gemacht, sondern wir haben es primär dafür deswegen gemacht, um Studentinnen, Studenten anzuziehen, denen Projekte, Arbeit beizubringen, Spaß zu haben, also nicht verboten. Rein wissenschaftlich haben wir nichts Neues, fast nichts Neues dort erarbeitet. Das Antriebssystem war eine Brennstoffzelle, das war bekannt, eben die Aerodynamik etc. etc. Aber wir haben für unsere Studenten sehr viel geboten. Es war also vor allen Dingen ein Ausbildungsprojekt.
Können Sie das Antriebssystem dieses Wundergefährtes, das diesen Weltrekord aufgestellt hat, nochmals kurz skizzieren?
Es ist ein Brennstoffzellen-Elektroantrieb, das heißt, sie wandeln Wasserstoff um in elektrische Energie. Mit dieser elektrischen Energie treiben sie einen Elektromotor an, der mechanische Energie produziert. Mit der mechanischen Energie fahren sie dann diese Profile ab, die abzufahren sind.
Stichwort Brennstoffzelle und Wasserstoff. Es gibt ja die Idee, das Konzept, dass künftig quasi jeder Haushalt auf dem Dach eine Solarzelle hat und im Keller ein Elektrolysegerät, das aus Wasser Wasserstoff und Sauerstoff macht und dann man damit sein Fahrzeug tankt. Was hält Lino Guzzella von dieser Idee?
Die Idee ist technisch, physikalisch korrekt, also es ist kein Humbug. Es gibt ja viel Schlimmere, die wollen mit Wasser fahren, da gibt es immer wieder solche Beispiele. Also physikalisch ist das in Ordnung. Wo ich Zweifel habe, ist an der Wirtschaftlichkeit von dieser Lösung. Wo ich Zweifel habe, ist an der Praktikabilität dieser Lösung. Ich weiß nicht, ob jedermann wirklich Wasserstoff und Sauerstoff im Keller in größeren Mengen lagern möchte. Ist eine Idee, die man erforschen soll. Ich glaube nicht, dass sie in den nächsten 10 Jahren zum Standard für unsere Gesellschaft wird. Insbesondere, wenn man das global betrachtet. Also nicht die Schweiz, die reiche, kleine, spezielle Schweiz, sondern wo wirklich die Probleme stattfinden. China, Indien, die entwickelnde Welt.
Aber ist nicht gerade da quasi das Argument, dass man dort diese Dinge frühzeitig einführen müsste, quasi um den großen Sprung nach vorne zu machen?
Ja, der große Sprung nach vorne ist schon manchmal in historischen Maßstäben gesehen in den Graben reingefallen. Man muss aufpassen mit großen Sprüngen. Ich habe lieber kleine Schritte, die dafür korrekt nachvollziehbar sind. Und ich bin jetzt mittlerweile über 50 Jahre alt und eine der härtesten Botschaften, die ich lernen musste in meinem Leben, ist, dass die am Schluss des Tages die Ökonomie entscheidet. Es ist die Wirtschaftlichkeit, die über die großflächige Einführung einer Lösung entscheidet. Wir reden nicht von Prototypen, wir reden nicht von Forschung, das ist okay. Aber wenn wir 10 Millionen Autos nach diesem Prinzip ausrüsten möchten, ist nicht wirtschaftlich machbar.
Wie beurteilen Sie das als Technikhistoriker, David Gugeli? Ist es die Economy stupid, wie man so schön auf Englisch sagt? Es ist die Wirtschaft, die alles regiert.
Also mich überzeugt vor allem die Beobachtung, dass es die kleinen Schritte sind. Nicht auch die Innovationstheoretiker, die suchen dann natürlich nach den großen Sprüngen und wann wurde etwas so eingeführt, dass es alles revolutioniert hat. Und wenn man auch nur ein bisschen genauer hinschaut, merkt man, es sind die kleinen Schritte. Die sind nicht nur in der Werkstatt von Lino Guzzella, die sind nicht nur im Hörsaal und in den Laboratorien, sondern sie sind in ganz vielen Bereichen angesiedelt und wirken zusammen. Sie sind beim Gesetzgeber, sie sind beim individuellen Nutzerprofil, sie sind in der Stadtplanung angesiedelt, sie sind in der Energieversorgung eines Landes, in der Politik, die diese Energieversorgung garantiert oder ermöglicht, angesiedelt. Und alle diese Faktoren, ich könnte noch viele dazu nehmen, die verändern sich langsam gegeneinander, ermöglichen vielleicht irgendwo ein kleines Fenster und dann kommt auch noch ein neuer Antrieb da hinein oder es kommt eine verbesserte Variante des neuen Antriebs hinein. Und diese kleinen Schritte sind das, was die ganze Geschichte, ihr Antrieb eigentlich darstellt.
Apropos Antrieb und Fenster für einen neuen Motor. Lino Guzzella, wie lange geben Sie dem traditionellen Verbrennungsmotor überhaupt noch?
Ich sterbe, bevor der Verbrennungsmotor stirbt. Ich bin nicht wahnsinnig jung, aber ich bin auch nicht wahnsinnig alt. Wie viele Jahre, das ist immer so die Frage, die ihr Journalisten gern habt. Ihr wollt so 20, 50, das kann ich nicht sagen. Ich kann Ihnen einfach sagen, dass der Verbrennungsmotor als Gesamtpaket solche enormen Vorteile bietet, die im Moment nicht zu schlagen sind. Und ich bin überzeugt, dass in den nächsten 10, 20, vielleicht auch 30 Jahren der größte Teil der individuellen Mobilität im Bereich Automobil mit Verbrennungsmotoren mindestens teilweise gestützt werden wird.
Wie erklärt der Technikhistoriker die unglaubliche Erfolgsgeschichte des Verbrennungsmotors?
Ja, vielleicht dadurch, dass der Verbrennungsmotor nicht einfach immer der Verbrennungsmotor gewesen ist. Der Verbrennungsmotor ist in den letzten 100 Jahren so oft umgebaut, ergänzt, verbessert, optimiert worden, dass man einen Verbrennungsmotor heute mit einem vor 100 Jahren die beiden kaum mehr zur Deckung bringt. Natürlich kann man sagen, es gibt ein gemeinsames physikalisches Prinzip dahinter, vielleicht auch sogar noch Teile des mechanischen Prinzips, aber wenn Sie allein an die Aufrüstung von Verbrennungsmotoren mit Elektronik, mit Steuerungen, elektronischen Steuerungen denken, das ist nicht mehr das gleiche Gerät, was wir vor uns haben. Deswegen ist er so alt geworden.
Würden Sie diese Einschätzung teilen?
Ja, hundertprozentig. Und es ist ja ganz interessant, dass diese Synergie zwischen Thermodynamik, Verbrennungstechnik und Elektronik, Computersystemen, Regelungstechnik, das ist übrigens mein eigentliches Kerngebiet, dass genau das zu diesem enormen Fortschritt geführt hat. Ein Motor heute, ein Benzinmotor heute, können Sie, wenn Sie wollen, so machen, dass hinten weniger Dreck rauskommt, als vorne reingegangen ist. Das heißt, je mehr Sie fahren, desto sauberer ist die Luft.
Ich glaube Ihnen kein Wort. Das geht doch nicht.
Das geht natürlich.
Vorne kann die dreckige Luft rein und hinten kommt saubere Luft raus und dazwischen geschieht ein Verbrennungsprozess.
Und dieser
erklären Sie mir das,
lieber. Das erkläre ich Ihnen gerne. Und jetzt. Dieser Verbrennungsprozess zerstört die Schadstoffe, die in der Luft vorhanden sind. Verbrennung war schon, glaube ich, im Altertum eines der reinigenden Prozesse. Diese Reinigung findet statt im Verbrennungsmotor und in der nachfolgenden Reinigungskatalyse, diese Katalysatorentechnik. Das ist experimentell nachgewiesen. Die EMPA, ein Labor an der ETH von Professor Bulochos, unser Labor, haben so ein System mit einem Erdgasmotor dargestellt, wo die Stickoxidemissionen am Ausgang, beim Ausgangsauspuffrohr, geringer waren als die Stickoxidemissionen, die reingegangen sind in den Verbrennungsmotor.
Das ist ein Parameter,
die Stickoxid. Ein Parameter.
Und wie ist es mit dem CO2? Also da geht ja nicht vorne nicht mehr rein, als hinten rauskommt.
Sie sehen, das ist jetzt eines dieser Sachen, wo man mich reizen kann damit, nicht wahr? CO2 ist kein Schadstoff. Wenn es kein CO2 gäbe, wären Sie und ich schon lang verhungert. Die Natur lebt
von
CO2.
Aber wir haben jetzt von Motoren und Sie sagen, dass man die Luft reinigen kann, indem man sie durch eine Maschine durchlässt, die dann auch noch Fortbewegung erzeugt.
Genau. Reinigen der toxischen Schadstoffe, die also zu Lungengiften führen, die Waldsterben verursachen, sauren Regen, bla, all diese Geschichten.
Okay, aber es kommt, CO2 kommt
hinten raus. CO2 ist unvermeidbar.
Gut, also, dann sind wir uns einig.
Und Wasser übrigens, vergessen die meisten Leute, oder? Pro Kilogramm Benzin, das sie verbrennen, machen sie 3 Kilogramm CO2 und auch über 1 Kilogramm Wasser, also nicht vergessen.
Wie bewegen wir uns fort, Lino Guzzella, wenn das, was wir aus dem Boden holen, künftig vielleicht, sagen wir, 10 Euro pro Liter kostet.
Ja, das wird es nie kosten, 10 Euro pro Liter.
Warum nicht?
Ganz einfach, weil Sie, wenn Sie bei etwa 1 Euro pro Liter, also weniger als Euro, 60 Euro Cent pro Liter, können Sie aus Kohle oder Erdgas können Sie flüssige künstliche Treibstoffe machen. Methanol oder andere, Fischer-Tropsch, können Sie dieselähnliche Treibstoffe machen. Das heißt, die Grenze von 150 Dollar per Barrel, das ist ja ungefähr diese 60 Euro Cent, 1 Dollar und dann hochgerechnet 160 Liter. 150, 160 Dollar pro Barrel werden plötzlich ganz neue Verfahren, werden interessant. Ökonomisch interessant. It's the economy, stupid. Und Kohle haben wir relativ viel. Erdgas haben wir offenbar auch noch viel mehr, als wir glauben. Ich bin überzeugt, dass man, wenn dies, und dann natürlich all die nicht förderbaren klassischen Ölvorkommen wie Ölschiefer in Kanada etc., das wird ein riesiger Innovationsschub auch dort wieder stattfinden, wenn die Preise hochgehen.
Aber die ganze CO2-Thematik ist damit nicht überhaupt gelöst.
Überhaupt. Das ist die große Problematik, die wir haben. Ich, nicht, dass ich irgendwann im Hauch falsch verstanden wäre. Ich nehme das sehr ernst, die CO2-Problematik, die Klimaprobleme, die damit verbunden sind und auch die Ressourcenprobleme, weil wir können uns 160 Dollar pro Barrel leisten, aber viele andere Länder können sich das nicht leisten. Das sind extrem wichtige, für die Menschheit überlebenswichtige Probleme, die wir angehen müssen. Wie können wir nachher vielleicht noch diskutieren?
Bleiben wir gleich dabei. Wie sieht Lino Guzzellas Auto der Zukunft aus?
Ja, da gibt's diverse Varianten. Sicher ist es leichter, die Masse muss runter. Sicher ist es weniger leistungsfähig, es braucht nicht 200 PS, um ein glücklicher Mensch zu sein. Sicher ist es kleiner, damit die Aerodynamik besser wird. Wenn man das, da haben wir auch wieder ganz sorgfältige Analysen gemacht, das Grenzpotenzial sehe ich irgendwo bei knapp über 2 Liter pro 100 Kilometer für ein richtiges Auto, also 4, 5 Leute, ein bisschen was Gepäck, 1000 Kilometer Reichweite, kommen wir auf 2, 2,5 Liter, darin sollten wir hinkommen. Das rettet uns nicht, das ist mir auch klar, aber das schafft uns viel, viel Zeit. Und reden wir weiter. Wenn wir heute schätzen, dass wir 10% des Treibstoffverbrauchs in der Schweiz über Biomasse decken könnten, wir sind heute bei knapp 8 Liter in der Flotte, knapp 7 Liter bei den neu zugelassenen Autos. Also sagen wir etwa 1 Liter pro 100 Kilometer können wir heute biogen erzeugen in der Schweiz. Wenn wir nachher nur noch 2, 2,5 Liter brauchen pro 100 Kilometer, sind das plötzlich 50%, oder? Das heißt, wir bauen viel, viel bessere Autos. Wir holen die Hälfte des Treibstoffs aus nachwachsendem Rohstoff und endlich werden wir auch vernünftig und fahren ein bisschen weniger und fahren klüger. Und wenn man das Gesamtpaket zusammennimmt, also bessere Technik, neue Energiequellen und Verhaltensänderung, dann gibt's plötzlich einen rosa Hoffnungsschimmer am Himmel.
Um all diese Dinge weiterzuentwickeln, um sie umzusetzen, braucht es Naturwissenschaftler, Ingenieure und so weiter. Sie, Lino Guzzella, werden letzte Woche in einer Zeitung zitiert mit der Aussage, wir brauchen die intelligentesten Menschen in den Naturwissenschaften, die zweitintelligentesten können Juristen werden. Denn nur die Naturwissenschaften seien in der Lage, die entscheidenden Innovationen zu liefern, um unseren Wohlstand zu halten. Lino Guzzella, das klingt sehr dramatisch. Steht uns das Wasser derart bis zum Hals?
Er meinte Historiker, hat sich aber nicht gefragt.
Ja, dieser Ausspruch ist von mir, das gebe ich gerne zu. Er fiel im Rahmen eines privaten Vortrags, also ich meinte mindestens ein privater Vortrag, wo es auch darum ging, ein bisschen lebendig zu sein. Und ich habe nichts gegen Juristen. Das sind ganz wichtige Leute, ein sicheres Rechtssystem ist eine Voraussetzung dafür. Aber ich zitiere hier einen meiner Lieblingsautoren, das Fressen kommt vor der Moral. Und in diesem Sinne muss man einfach wirklich dafür schauen, dass einmal die wissenschaftlich-technischen Grundlagen, auf die unsere Gesellschaft aufgebaut ist, dass die stimmen. Und ich habe hier sicher pointiert argumentiert. Aber es ist so, wir haben lange Jahre kluge Köpfe in Ökonomie, Politik, wo auch immer, Juristerei, Jurisprudenz verloren, die eigentlich sehr viel besser in der Naturwissenschaft und in der Technik gewesen wären.
Darf ich googeln, wie beurteilen Sie, Lino Guzzella, ist doch sehr zugespitzte Aussage. Ist das typisch überheblicher Naturwissenschaftler und Ingenieur oder stimmen Sie als Technikhistoriker ihm vielleicht sogar zu?
Das leuchtet ja alles ein, das ist ja auch gut argumentiert, was er hier vorlegt und vorstellt. Wo ich ein bisschen nachfragen würde, ist, wir beobachten ja nicht eine Bündelung aller Anstrengungen auf dieses Ziel, möglichst wenig Treibstoff auf 100 Kilometer zu benutzen. sondern im Gegenteil, wir bauen große Wassertanks in die Autos, sie kriegen noch Spoilers dazu, sie haben ganz viele zusätzliche Gadgets eingebaut. Sie werden immer schwerer. Eigentlich werden sie immer schwerer. Mhm. Sie werden auch immer teurer, luxuriöser. Und da können wir an den Radaufhängern rumbasteln, die aus Aluminiumspritzguss machen. Alles Mögliche an Anstrengungen. Und die Autos werden trotzdem schöner, eleganter, schwerer, teurer und verbrauchsintensiv. Natürlich nicht pro Kilo, aber de facto pro Einheit werden sie. So, jetzt ist aber gleichzeitig, und das ist mein Problem, sehr häufig in der Technikentwicklung, wenn man etwas Neues einführt, dann läuft das über einen Luxuskonsummarkt. Ein Handy vor 20 Jahren kostete unglaublich viel, aber es war schick und es war elegant und man war dann dabei, wenn man sich das leisten konnte. Ich kenne das aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik und ganz viele andere Bereiche auch. Luxuskonsum ist ein treibender Motor der Einführung neuer Technologien. Wie kriegt man das jetzt zusammen? Luxuskonsum und dieses abgespeckte, karge Mini-Auto, das fast nichts mehr kann, auch nichts mehr können muss, außer fahren. Wie kriegt man die beiden Dinge zusammen, außer man fährt über, fast hätte ich gesagt, die Gspürschmidt-Komponente der Grünen?
Lino Guzzella, wie wird, wie wird ein spartanisches Auto sexy, kurz gesagt?
Ja, ich bin da völlig ahnungslos. Das ist überhaupt nicht mein Gebiet. Oder? Ich verstehe was von Thermodynamik und von Regelungstechnik, aber von Psychologie habe ich keine Ahnung. Ich argumentiere rational und ich sage, wenn die Energiepreise hochgehen, dann wird die Vernunft auch damit ansteigen im Umgang mit der Energie. Darum plädiere ich immer für das gleiche Umbau unseres ganzen Steuersystems, unseres ganzen Denkens auf Energieeffizienz mittels Portemonnaie-Beihilfe. Und ich sehe auch, dass die Gesellschaft nicht in diese Richtung geht, aber das ist das Dilemma, das jeder Naturwissenschaftler hat. Wir wissen gewisse Sachen, die richtig sind. Wir wissen auch nicht alles. Wenn irgendjemand das behauptet, dann ist das völlig daneben. Aber gewisse Sachen wissen wir, oder? Und da müssen wir einfach dann unsere Stimme erheben und sagen, nein, das geht nicht. Oder ja, das geht. Und wie man das dann in das Gesamtkonzept einbaut, das ist eine unheimlich schwierige Frage, die politisch, sozial, psychologisch aufzubilden ist. Und da bin ich froh, wenn es solche Sendungen gibt am Radio, wo wir dann gemeinsam diese Problematik angehen können. Ich würde meinen, hoch mit den Energiepreisen.
Die Sendung heißt Wissenschaft im Gespräch, ein Thema, zwei Perspektiven. Heute die Zukunft unserer Mobilität. Wovon träumen Motorenforscher und wann haben wir Normalsterbliche etwas von diesen Träumen? Gäste sind der Maschineningenieur, Motorentüftler und ETH-Professor Lino Guzzella und der Technikhistoriker und ebenfalls ETH-Professor David Gugoli. Nach diesen Ausflügen vielleicht in die eher fernere Zukunft, im ersten Teil möchte ich den Fokus nun auf die vielleicht kurzfristigeren Perspektiven legen. Wie sieht eine Auslegeordnung von konkreten, pragmatischen Perspektiven für die Entwicklung der Automobilität in den kommenden Jahren und Jahrzehnten aus? Lino Guzzella, beginnen wir vielleicht gleich mit einem etwas steilen Einstieg. Stichwort Mobilität in Indien und China. Was ist dran an der Vermutung, dass der steigende Wohlstand in jenen Ländern und in der Folge die damit steigende motorisierte Mobilität, dass diese Entwicklungen die hiesigen Energiesparbemühungen bald wie lächerliche Fingerübungen aussehen lassen?
Das ist so. Das sollte aber uns nicht davon abhalten, etwas zu tun. Das ist dieses extreme Dilemma, das wir haben. Es ist so, der Ausstoß der chinesischen Stromproduktion, die haben vor allem Kohlekraftwerke, obwohl sie immer wieder sagen, sie machen viel Wind, das machen sie, aber sie machen noch viel, viel, viel mehr Kohle. Der übersteigt, glaube ich, 600 Mal den CO2-Ausstoß der gesamten Schweiz im Automobilverkehr. Also das sind Dimensionen, die sind unglaublich, die hier da reinspielen. Soll uns nicht aufhalten. Wir müssen forschen, wir müssen unsere eigenen Wege gehen, wir müssen Beispiele zeigen. China ist mittlerweile der zweitgrößte Weltproduzent von Autos, oder? Hat Deutschland überholt, hat die USA überholt, wird auch bald Japan überholen. Jedermann, der nach China geht, wird diese unheimliche Dynamik erleben. Wir versuchen jetzt mit einer chinesischen Automobilfirma Partnerschaften einzugehen. Ich bin flach gedrückt, oder? Ein Projekt, das bei uns 3 Jahre dauern würde, hat man dort abgemacht, geht 3 Monate. Am Sonntagmorgen haben wir diese Sitzung gehabt, um 10 Uhr, nicht wahr? Sonntag morgen 10 Uhr. Der Samstag war auch Arbeitstag. Und natürlich die anderen da 5 Tage sowieso.
Und damit ich es recht verstehe, ein Projekt, das 3 Jahre dauert, da werden in China die Resultate einfach in 3 Monaten erwartet.
Viel mehr Leute, viel mehr Einsatz, alles wird parallelisiert. Auch weniger goldig gemacht. Wir haben ein bisschen die Tendenz, immer alles zu vergolden. Dort wird mit Stahl gearbeitet, aber dafür wird vorwärts gemacht. Viele Nachteile, oder? Die Umwelt dort ist immer noch völlig am Boden. Ich möchte niemals dort leben müssen. Aber es ist eine Dynamik, der wir uns nicht entziehen werden können. Noch einmal, keine Entschuldigung, zum hier aufzugeben.
David Kugerle, wie beurteilen Sie diese Entwicklung?
Ich denke, man muss bei der extremen Freiheit, die man im Individualverkehr eben offenbar braucht, ansetzen. Und die kann man vielleicht sogar noch etwas steigern durch Optionenvielfalt. Das heißt jetzt in Bezug auf Verbrennungsmotoren und Autos, dass man nur so weit mit dem Auto fährt, wie das Auto auch einen Vorteil bietet. Mhm. Und zwar mit dem Auto, das in dem Moment gerade gebraucht wird. Das heißt vielleicht, dass man das Auto nicht mehr selber besitzen muss, um damit fahren zu können. Es heißt vielleicht, dass man Orte haben muss, wo man es hinstellen kann und dann mit dem Fahrrad oder mit dem Flugzeug oder mit der Straßenbahn weiterfahren muss. Das sind Einrichtungen, die zusätzlich vielleicht auch zusätzliche Attraktionen darstellen könnten. Park and Ride ist natürlich ein altes Beispiel dafür. Carsharing ist ein weiteres gutes Beispiel. Und da gibt es Netzwerkeffekte. Das sieht man beim Carsharing. Je mehr im Carsharing betrieben wird, desto attraktiver wird das Carsharing selber. Ich denke, da könnte man diese Attraktion des individuellen motorisierten Verkehrs kombinieren mit zusätzlichen Angeboten.
Lino Gozella, aus Ihrer konkreten Erfahrung auch im Kontakt mit der Autobranche, wie wandlungsfähig und wandlungswillig ist denn diese Automobilindustrie überhaupt?
Ja, das ist eine zweischneidige Sache. Also einerseits sage ich immer, die Automobilindustrie macht die Auto, die Sie und ich kaufen. Wenn wir sparsame, leichte wollen, dann machen Sie das. Und wenn wir, wie David Guckerli gesagt hat, eben nur die 500 PS, 2 Tonnen Karren wollen, dann macht sie halt das. Abgesehen davon hat er recht, sie macht natürlich viel mehr Gewinn mit den 2 Tonnen 500 PS Autos, aber das ist ein anderes Thema. Das ist mal das eine. Also grundsätzlich ist die Schuld ist falsch, aber die Schuld, etwas zu tun, liegt beim Konsumenten, bei der Konsumentin. Andererseits gibt es natürlich schon sehr große inertiale Effekte in der Automobilindustrie, wo man manchmal denkt, ja Gott, könnt ihr nicht ein bisschen innovativer sein, ein bisschen schneller vorwärts machen?
Aber die haben natürlich auch Milliarden investiert in eine Infrastruktur, die unheimlich schwer zu steuern ist. Also das ein Kurswechsel ist da sehr schwierig.
Stellen Sie sich vor, die größte Leistung eines Autos, was ist das Hervorragendste am Auto? Das sind nicht die PS, das ist nicht der Spoiler, das ist der Preis. Für 20.000 Franken bekommen Sie heute ein Auto, das absolut okay ist. 20.000 Franken, wenn Sie mal anschauen, wie viele Teile, wie viele Komponenten, wie viele Ideen da drin stecken, das ist ein Wunderwerk. Die größte Leistung der Autoindustrie ist es gewesen, diese Dingers so billig zu machen, dass fast jedermann sie kaufen kann.
Lino Gozella, wenn Sie ein Pamphlet oder sagen wir mal eine Botschaft schreiben könnten an die großen Geldverteiler in der Forschungsförderung und es ginge um motorisierte Mobilität, was würden Sie denn ins Stammbuch schreiben?
Ich nehme an, Sie sprechen von Grundlagenforschung, ja?
An die das Geld haben und entscheiden, wohin es fließen soll für die Forschung bezüglich Mobilität.
Also staatliche Förderung, die in die Grundlagenforschung gehen sollte, die sollte in die Forschung der Batterietechnologie gehen. Da ist noch ein riesiger Bedarf da. Wenn wir wirklich mal elektrisch fahren wollen, müssen die Batterien deutlich besser werden und günstiger werden. Die Ökonomie nicht vergessen. Zweitens, in der CO2-neutralen Treibstoffherstellung ist ein riesiges Potenzial. Man kann CO2 aus der Luft raussaugen zum Beispiel, rausfiltern, entsprechend vernehmen und damit Wasser verbinden und Sonnenenergie. Also im Prinzip die Natur kopieren, allerdings besser machen als die Natur. Die Natur hat einen lausigen Wirkungsgrad. Biogene Prozesse nur 0,2%. 0,2% von Sonnenlicht zu Biomasse ist extrem lausig. Wir können das besser. Gewisse Sachen können wir besser als die Natur. Drittens, auch in die Verbrennungsforschung sollte man noch weiterhin reinstecken. Schauen, kann man das optimieren, diese ganzen Prozesse. Wahnsinnig wichtig ist ICT, Information and Communication Technology. Wieso sind unsere Autos heute so schwer? Ein großer Teil ist sinnlos. was Herr Guckerli vorher gesagt hat. Der größte Teil ist aber absolut sinnvoll. Die Anzahl Tote auf unseren Straßen hat in den letzten 30 Jahren um 75% abgenommen. Ein Viertel wurde das gedrückt, auf einen Viertel. Ein wichtiger Grund dafür war, dass die Autos viel sicherer wurden und das wurde erkauft durch eine viel größere Masse. Die Grundidee, die jetzt in vielen Köpfen rumschwebt, ist die, ersetzen dieser passiven Sicherheit, sprich, mach einen Unfall, du überlebst, durch aktive Sicherheit, sprich, mach keine Unfälle mehr. Wenn man ein Auto hat, das keinen Unfall mehr machen kann, weil es so gut eingebettet ist in ein elektronisches Sicherheitsüberwachungssystem, weil jedes Auto mit jedem Auto spricht, weil jedes Auto mit jedem Kind, das auf der Straße rumrennt, spricht, umgekehrt. Wenn das diese Vision Realität wird, dann können die Autos viel leichter gebaut werden. Ein Riesenschritt in Richtung 2-Liter-Auto. Also für Grundlagenforschung im Bereich Mobilität ist das Tor so weit offen, dass wir diese Mengen von Geldern ohne weiteres absorbieren könnten.
Ich sehe schon, Sie sind ein sehr guter Advokat für Ihr Fach. Ich werde meinen Buben ans Herz legen, sie sollen doch
Maschinenbau studieren. Richtig.
Apropos Kinder, womit fahren unsere Enkel eigentlich dann mal in der Gegend rum, Lino Guzella?
Enkel, das ist also jetzt noch irgendwie 30 Jahre weg, ja? Ja. 30 Jahre ist schwierig. 10 Jahre ist gut, 20 Jahre wird schwammig, 30 Jahre wird schwierig, deine Prognose zu machen. Meine Enkel. Ja. Was sie sicher nicht mehr machen werden, ist übers Wochenende nach New York fliegen, um zu shoppen. Ich denke, das wird dann endgültig vorbei sein. Und damit haben wir schon mal viel von der CO2-Problematik in den Griff bekommen. Und sie werden, ich stelle fest, nicht bei meinen Enkeln, ich habe noch keine, bei meinen Kindern, meine Generation, wenn sie 18 Jahre alt war, da war der Druck nach dem Billett, war extrem groß. Dieser Druck hat nachgelassen, stelle ich fest, bei den eigenen Kindern, aber auch bei vielen, vielen anderen Kindern in dem Alter. Das ist an sich gut, nicht wahr? Also das, was David Guckerli vorher angetönt hat, dieser Mobilitätswandel, dass man den Split wandelt, der kommt. Und das ist wichtig. ÖV ist zu fördern. Langsamer Verkehr ist zu fördern.
David Guckerli, was denken Sie, Ihre Enkel, wie werden die sich bewegen?
Ja, da mache ich keine Prognosen. Schon gar nicht solche, die die Zukunft betreffen. Aber ich denke tatsächlich, es wird farbiger werden. Mhm. Man wird nicht mehr so genormt mit 18 den Führerschein erwerben und dann den ersten VW Käfer vielleicht doch Occasion erstehen und so weiter und dann so eine Autokarriere übers Leben legen, sondern man wird flexibler sein, bin ich ziemlich überzeugt von.
Das klingt spannend, die Zukunft wird farbiger. Das war Wissenschaft im Gespräch mit dem Motorenforscher und ETH-Professor Lino Guzella und dem Technikhistoriker David Guckerli. Wir haben über die Zukunft unserer Mobilität gesprochen. Wovon träumen eigentlich Motorenforscher und wann haben wir Normalsterbliche etwas von diesen Träumen?
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.